Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen heute.
iBug. Zwei schwere Sicherheitslücken im Apple-Betriebssystem iOS bedrohen iPhones und iPads. Nebeneingang. Angreifer von IT-Systemen nutzen zunehmend Programmierschnittstellen aus. Warnstau. Cell Broadcast kommt in Deutschland nur schleppend in Gang. Und das digitale Logbuch. API-OPI.
Es geht darum, die Eingabe zu überprüfen, aber es geht auch darum, darüber nachzudenken, wie ein Angriff in meiner Anwendung auftauchen könnte.
So beschrieb Adam Fischer, Entwicklungschef beim IT-Sicherheitsunternehmen Salt Security, vor wenigen Tagen die drängendste Aufgabe von Softwareentwicklern. Das machte er auf einer Veranstaltung der amerikanischen Information Systems Security Association, auf der es in erster Linie um die Sicherheit von Programmierschnittstellen ging. Und dabei wurde auch über Sicherheitslücken diskutiert, wie sie von Herstellern von Überwachungssoftware oder Geheimdiensten ausgenutzt werden. Peter Welchering, als Sie diesen Bericht über diese Fachdiskussion vorbereiteten, da platzte dann gestern die doch ziemlich dringend anmutende Warnmeldung von Apple herein, wo es gleich um zwei schwerwiegende Sicherheitslücken im Betriebssystem iOS für mobile Geräte geht. Gehören eigentlich diese beiden Sachen, diese Fachkonferenz, die Sie vorbereitet haben, und diese Sicherheitslücken zusammen, also das grundsätzliche Problem von Schnittstellensicherheit und die aktuellen Vorfälle bei Apple?
Ja, das gehört in der Tat zusammen, und als Apple diese Warnmeldung rausgegeben hat, da fühlte ich mich wirklich erinnert an die Diskussionen auf dieser Konferenz, denn die Struktur der Sicherheitslücken, die ist vergleichbar. Bei den beiden Sicherheitslücken von Apple, da handelt es sich ja um strukturell vergleichbare Schwachstellen, wie sie vom israelischen Softwarehersteller NSO etwa für die Schnüffelsoftware Pegasus verwendet werden. Und darüber konnte ich mich dann nach der Schnittstellenkonferenz auch noch mit israelischen Sicherheitsexperten austauschen, und da hatte Apple diese Sicherheitslücken noch überhaupt gar nicht bekannt gegeben.
Aber reden wir erstmal über diese aktuellen Sicherheitslücken, die Apple, wie gesagt, gestern bekannt gegeben hat und die die Fachwelt auch ein bisschen aufgeschreckt haben, weil das doch ungewöhnlicher Vorgang ist. Die müssen Sie uns ein bisschen erklären.
Also die erste Schwachstelle, die hat ein Sicherheitsforscher in der WebKit-Software von Apple gefunden. Die WebKit-Software, die sorgt dafür, dass Inhalte von Webseiten eben im Browser dargestellt werden. Und zwar nicht nur in Safari, sondern auch in anderen Browsern. Und bei iPhones und iPads, da nutzen alle installierten Browser eben diese WebKit-Software. Und ist auf einer Webseite jetzt Schadsoftware hinterlegt, Schadcode, so lässt diese Sicherheitslücke in der WebKit-Software den Schadcode in das System. So kann dann beispielsweise Spionagesoftware installiert werden, die sämtliche auf dem Gerät gespeicherte Daten ausliest oder an einen Sammelserver anschließend schickt oder sogar Ransomware, mit der die Daten des Geräts dann verschlüsselt werden. Ransomware kann auch auf diese Weise auf das Smartphone, aufs Tablet oder auf den Computer gelangen. Die Schwachstelle der WebKit-Software hat die sicherheitsamtliche Bezeichnung CVE 2022, also fürs Jahr, und dann die laufende Nummer 32893 erhalten. Daraus kann man eins schon mal sehen, nämlich, dass diese Sicherheitslücke vor der zweiten von Apple bekannt gegebenen Schwachstelle schon entdeckt wurde, denn die hat die laufende Nummer 32894, also eins dahinter. Und die zweite, das ist eine Sicherheitslücke, die wurde im Betriebssystemkern gefunden. Auch über diese Schwachstelle kann ein System übernommen werden. Also strukturell gesehen sind solche Sicherheitslücken gar nicht so selten und vor allen Dingen, sie nehmen zu.
Ja, und sie gab es auch schon vor den Apple-Sicherheitslücken, oder?
Die gab es auch schon vor den Apple-Sicherheitslücken. Darüber habe ich auch mit einem israelischen Sicherheitsforscher vor einigen Tagen einen Fall aus seinem Labor besprechen können. Der fand nämlich in einem WebKit, wohlgemerkt nicht das von Apple, also war ein anderes WebKit, eine Schnittstelle, über die Inhalte von Webservern so an den Browser weitergereicht werden, dass er sofort die nötige Softwareroutine fürs Anschauen öffnet. Und dabei durften alle Datentypen weitergeleitet werden. Und so kommt Schadsoftware auf den Rechner, also ein strukturelles Problem. Und da fühlte ich mich natürlich gestern an genau dieses Gespräch sehr erinnert, als Apple die beiden Sicherheitslücken bekannt gegeben hat.
Woran liegt dieses strukturelle Problem?
Das hat mit unserer Art zu tun, wie wir Software erstellen inzwischen. Softwareanwendungen werden zunehmend aus einzelnen Modulen zusammengesetzt. Da wird also nicht mehr von Grund auf eine neue Anwendung in einer Hochsprache und von vorne bis hinten durchprogrammiert, sondern da gibt es eine Aufgabenstruktur. Das muss die App erledigen. Und dann wird geschaut, welche Module gibt es denn für die einzelnen Aufgaben. Und diese Module, die werden dann zusammengesetzt. Das ein oder andere Modul wird dann dazu noch programmiert, wenn es nötig ist, aber im Wesentlichen arbeitet man mit vorhandenen Modulen. Und schon ist die Anwendung dann in sehr, sehr kurzer Zeit fertig. Das hat den Prozess sehr beschleunigt. Das Problem dabei aber, die einzelnen Module, die tauschen ihre Daten über Programmierschnittstellen, sogenannte APIs, aus. Im Langtext Application Programming Interfaces. Und nun werden diese Programmierschnittstellen mit den Modulen einfach übernommen. Also die werden wie Bauklötzchen zusammengesetzt. Allerdings diese Bauklötzchen, die haben Fenster. Und über diese Fenster werden Daten ausgetauscht und kein Mensch kümmert sich mehr um die Fenster in den Bauklötzchen. Welche Daten also über welche Schnittstellen laufen, ob und wie dieser Datenaustausch abgesichert ist, das wissen die Entwickler dieser Anwendungen dann häufig gar nicht mehr. Und deshalb sind APIs zu einem Risiko geworden. Über APIs finden nämlich immer mehr Angriffe auf Softwaresysteme statt. Und diese Angriffe, die sind deshalb so erfolgreich, weil diese APIs nicht auf dem Radar der Entwickler sind. Denn die werden ja einfach übernommen.
Also das Sicherheitsrisiko, das davon ausgeht, das hat die amerikanische Information Systems Security Association veranlasst, eine Veranstaltung zu eben dieser API-Sicherheit zu organisieren. Und da gab es dann spannende, aber auch teilweise beunruhigende Ergebnisse, und das nicht nur im Hinblick auf Smartphones und Tablets, sondern auch in Bezug auf Software in wirklich kritischen Infrastrukturen.
From your Smart TV.
Ob Smart TV, Streamingbox oder Kühlschrank, alles läuft jetzt auf API-basierten Anwendungen. Sie entwickeln ihre Anwendungen zwar für ein Betriebssystem, sie kann aber auf allen digitalen Plattformen laufen, die verfügbar sind. APIs stecken also in allem, was wir so nutzen. Und das bedeutet, dass dadurch die Angriffsfläche jetzt viel breiter ist und wir viel mehr zu schützen haben.
So much more to protect.
Erläutert Adam Fischer, der Entwicklungsdirektor beim Sicherheitsspezialisten Salt. Er hat sich mit seinem Team genauer angeschaut, wie in der modernen Softwareentwicklung Programmmodule eingesetzt werden. Das erschreckende Ergebnis seiner Analyse: Die Module werden zwar auf ihre Funktionalität für die Anwendung geprüft, in die sie integriert werden sollen, aber Sicherheitsüberprüfungen finden nur in Ausnahmefällen statt. Und das betrifft eben auch die Programmierschnittstellen. Niemand schaut sich an, wie die aufgebaut sind, ob es Sicherheitsmechanismen gibt, welche Daten über diese Schnittstellen laufen und ob oder wie diese geprüft werden. Und Programmierschnittstellen in den Modulen werden in der Regel bei Softwareprojekten nicht dokumentiert.
Ich habe herausgefunden, dass zwei Gefahren drohen, wenn Sie APIs nicht dokumentieren. Sie haben keine Ahnung, wie viele APIs in Ihrer Softwareumgebung ausgeführt werden. Und Sie wissen nicht, auf welche sensiblen Daten zugegriffen wird, welche davon verfügbar gemacht werden.
Die Folgen können gefährlich sein. So fanden Sicherheitsspezialistinnen und Spezialisten in einem Laborversuch heraus, dass über eine Schnittstelle Daten über den Füllstand eines Gasspeichers weitergeleitet wurden. Über diese Schnittstelle konnte im Labor Schadsoftware in die Leitstandsoftware des Gasspeichers eingeschleust werden. Denn für den Datenaustausch über die Schnittstelle waren alle möglichen Daten zugelassen. Nicht nur Dezimalwerte mit dem Füllstand, sondern auch beliebige Befehlsfolgen, um die Leitstandsoftware zu manipulieren. Dieser Fehler wurde beseitigt. Die Leitstandsoftware erhielt ein Sicherheitsupdate. Adam Fischer ist überzeugt, dass solche Sicherheitsrisiken millionenfach in Softwareanwendungen schlummern.
Im Jahr 2022 werden APIs zum häufigsten Angriffsvektor. Interessanterweise entwickelte sich dieser Trend schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Es wird also schnell klar, dass wir hier einen Ansatz brauchen, der unsere APIs schützen kann.
And protect our APIs.
Dafür hat die amerikanische Information Systems Security Association ein 3-Punkte-Programm entwickelt, erklärt Betty Burke vom Sicherheitsverband.
First.
Erstens benötigen wir eine klare Dokumentation von Programmierschnittstellen. Sie müssen identifiziert und katalogisiert werden. So können wir besser erkennen, wie Softwaresysteme über Programmierschnittstellen angegriffen werden. Zweitens ist ein Laufzeitschutz erforderlich. Er soll verhindern, dass Angreifer an sensible Daten kommen und die Programmierschnittstellen vor Missbrauch schützen. Und drittens sind API-zentrierte Sicherheitsoperationen notwendig, damit Angriffe auf die Programmierschnittstellen abgewehrt werden können. Für diese API-zentrierten Sicherheitsoperationen stehen bereits gut einsetzbare Werkzeuge und Sicherheitsprogramme zur Verfügung. Doch die meisten Nutzer von modulartig entwickelten Softwareanwendungen setzen diese Werkzeuge nicht ein, weil sie von den Sicherheitsrisiken der Programmierschnittstellen gar nichts wissen. Das ist ein Problem. Deshalb fordern immer mehr Sicherheitsfachleute, modulartig zusammengesetzte Software zu kennzeichnen und die Hersteller zu verpflichten, entsprechende Dokumentationen der verwendeten Programmierschnittstellen bereitzustellen. Softwarehersteller wenden da natürlich ein, dass dadurch zusätzliche Kosten entstehen.
Nun, die Kostenfrage, die poppt natürlich bei solchen Diskussionen immer auf. Weiß man denn da schon, mit welchen Kostensteigerungen durch zusätzliche Absicherung modulartig entwickelter Software zu rechnen ist, Peter?
Das ist dummerweise immer vom Einzelfall abhängig. Also nicht in jedem Fall sind doch alle drei Punkte, die die amerikanische Information System Security Association da als Sicherheitsmaßnahme vorgeschlagen hat, zwingend. Bei einer abgeschotteten Software, etwa zur Lichtregulierung, da reicht es völlig aus zu wissen, welche APIs eingesetzt sind. Doch wenn diese Software dann wiederum, sagen wir mal, Schnittstellen hat zur Leitwarte für Smartphone, dann wird's aufwendiger. Und dann etwa ist eine Laufzeitanalyse notwendig, bei der kontrolliert wird, welche Daten über welche APIs laufen und ob dabei dann auch wirklich alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
Sind denn diese Sicherheitsregeln schon implementiert?
Ja, das ist ein weiteres Problem und übrigens ein weiterer Kostenaspekt. Denn in den meisten Fällen sind die eben noch nicht implementiert und das nachzuholen kostet einfach Geld. Und je vernetzter die Systeme sind, umso teurer wird das. Ich habe mir von einem Smart-Home-Anwendungsentwickler mal erklären lassen, wie aufwendig das für die Gebäudeüberwachung und die Gebäudeverwaltung bei einem Energieversorger wäre, die auch noch Schnittstellen zum Leitstand hat, über das beispielsweise dann ein Kraftwerk gesteuert wird. Da kommen schnell 200 bis 300 Millionen APIs zusammen, die überprüft werden müssen, denen dann auch Sicherheitsregeln implementiert werden müssen. Und das ist dann kostenmäßig natürlich schon eine Hausnummer.
Wie werden denn solche Sicherheitsregeln eingebaut, implementiert?
In der Regel wird dafür eine eigene Routine geschrieben. Da gibt es zum Beispiel die schon erwähnte Schnittstelle, über die die Füllmenge eines Gasspeichers übertragen wird. Da muss dann eine Routine her, die nur die Übertragung von Füllwerten erlaubt. Also alle anderen Daten müssen abgewiesen werden. Und sowas dann nachträglich, zu patchen, das wird dann eben teuer.
Sind denn Fälle bekannt geworden, bei denen erfolgreich über APIs Softwaresysteme wirklich angegriffen wurden?
Ja, einige. Und dabei handelt es sich teilweise um Angriffe, die man bisher unter einer anderen Kategorie eingeordnet hat. Also Ransomware-Angriffe zum Beispiel. Da wird immer der Angriffsvektor Phishing vermutet. Aber auch Ransomware wurde schon in einigen Fällen nach erfolgreichen Schnittstellenangriffen auf ein System aufgespielt. Das ist für den Angreifer aufwendiger als so eine Phishing-Attacke, aber zurzeit eben auch viel erfolgreicher, weil eben dieser Angriffsvektor API bei den meisten gar nicht auf dem Radar ist.
Über Baukastenmentalität bei der Softwareentwicklung und die Sicherheitsrisiken, die damit verbunden sind, berichtete Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Eigentlich sollte es in gut zwei Wochen wieder soweit sein. Am bundesweiten Warntag, ursprünglich für den 8. September geplant, da sollten im ganzen Land wieder Sirenen, also die, die überhaupt noch übrig geblieben sind, und andere Warnsysteme für die Bevölkerung auf Herz und Nieren getestet werden. Schon vor 2 Jahren fand ein solcher Warntag statt und offenbarte eklatante Mängel. Nicht nur die, sondern auch die Flutkatastrophe letztes Jahr im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen und in Bayern machten klar, da müssen noch andere Mittel her. Cell Broadcast heißt eines davon. Warnmeldungen, die an alle Mobilfunknutzer ausgesendet werden. Und ausgerechnet Cell Broadcast, eigentlich eine steinalte Technologie, die jetzt aber aufgrund einer EU-Richtlinie wieder zum Einsatz kommen soll, ausgerechnet dieses Cell Broadcast sorgt für Probleme. Darüber sprach ich mit Thomas Blind von der Nichtregierungsorganisation AG Kritis.
Naja, die Vorlaufzeit für Cell Broadcast war eigentlich recht lange. Also es gab eigentlich schon im Jahr 2018 einen EU-Kodex für Kommunikationstechnik, in dem drin stand, dass bis 2021 im Ende Juni Cell Broadcast oder eine mobilfunkbasierte Warntechnologie eingeführt werden soll. Und offensichtlich hat man das recht lange verschlafen, denn die technischen Richtlinien, die also diese Umsetzung festlegen, wie die Mobilfunkbetreiber was wie zu implementieren haben, die wurde ja erst im Januar 2022 veröffentlicht und die gibt den Mobilfunkbetreibern auch ein Jahr Zeit, also bis Ende Februar 2023, um das System einzuführen. Also die Mobilfunkbetreiber selber haben erst einmal Zeit, bis Februar 2023 das System aufzubauen. Das steht im Telekommunikationsgesetz so drin. Das heißt, wir sind jetzt schon mal ein Dreivierteljahr hinter der Frist, die eigentlich diese EU-Richtlinie gesetzt hat. Und dann hat man festgestellt, 20 Jahre lang hat man Cell Broadcast nicht mehr benutzt, dass viele Mobiltelefonhersteller Cell Broadcast gar nicht mehr unterstützen. Also wenn Sie ein aktuelles iPhone haben, unterstützt dieses mit der Software, die es heute hat, kein Cell Broadcast. Und Apple muss dazu erst ein Software-Update rausschieben.
Das heißt also, es ist nicht sichergestellt, dass wenn Cell Broadcast hier tatsächlich von den Mobilfunkbetreibern in Gang gesetzt wird, dass dann alle Mobilfunkendgeräte, sprich Smartphones zum Beispiel, das dann auch tatsächlich empfangen können?
Also Stand heute können die Apple-Telefone das nicht empfangen. Die brauchen ein Software-Update, das mal für Herbst oder Winter angekündigt ist. Die Google-Android-Welt, also Samsung als recht großer Hersteller, haben angekündigt, dass sie Cell-Broadcast im Moment nicht unterstützen und dazu auch ein Update erforderlich ist, das wohl Ende des Jahres veröffentlicht wird. Und dann haben wir schon mal die zwei großen Mobiltelefonbetriebssysteme, die es aktuell nicht unterstützen und wohl irgendwann im Dezember oder sagen wir mal im Laufe des Winters dann. Und dann gibt es noch die alten Telefone, wie mein 13 Jahre altes Nokia, die prinzipiell Cell Broadcast unterstützen, aber nicht die Informationskanäle, die jetzt die EU-Richtlinie für die Warnung der Bevölkerung vorgeschlagen hat. Da geht es dann um so Spitzfindigkeiten wie lange ist diese Nummerierungszahl dieses Infokanals? Ja? Die alten Kanäle mit den Promi-Nachrichten und Börsennachrichten, die hatten alle dreistellige Kanalziffern. Die werden von den alten Tastentelefonen unterstützt. Die von der EU vorgeschlagenen Kanalziffern für die Warnung der Bevölkerung haben vierstellige. Und damit sind halt schon mal alle älteren Telefone, Tastentelefone und auch Seniorentelefone, diese Großtastentelefone, sind dann schon mal außen vor. Also das heißt, die fallen schon mal komplett heraus, dass man diese Telefone warnen könnte über diese Cell-Broadcast-Technik.
Hört sich nach einem großen Durcheinander an, technischer Art, aber auch administrativer Art. Und dann kommt ja wahrscheinlich noch hinzu, dass solche Warnmeldungen ja auch gefälscht werden können.
Also Cell Broadcast selber, also der technische Standard, den die Bundesnetzagentur veröffentlicht hat, der beschreibt ja im Detail, wie die Schnittstelle zwischen den Behörden aussieht, die die Warnungen absenden wollen, und den Mobilfunkbetreibern, die diese Nachricht entgegennehmen und dann die öffentliche Warnung über Cell Broadcast abschicken über ihre Mobilfunknetze. Und diese Schnittstelle ist eigentlich Stand der Technik und würde ich aus meiner Sicht schon mal als sicher bezeichnen. Das heißt, die technische Hürde, dass jemand von außen in dieses System eingreift, die ist recht hoch. Aber aus anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel den Niederlanden, wissen wir, dass böse Menschen oft auch Bilder über WhatsApp verschicken, die sehr ähnlich aussehen wie eine offizielle Warnung, die über Cell Broadcast kommt und die Leute dann mit, ja, nennen wir sie Pseudo-Warnungen verunsichern wollen. Und deshalb hat das niederländische Ministerium für Justiz und Verteidigung, das Cell Broadcast technisch betreut, Videos veröffentlicht oder Anleitungen geschrieben, wie die Leute erkennen können, ob es jetzt eine offizielle Nachricht ist, die wirklich über Cell Broadcast kommt, oder ob mir jemand über WhatsApp oder über einen anderen Messenger jetzt einen Screenshot unterschiebt, der so aussieht wie eine offizielle Warnung, aber halt eine falsche Warnung ist, die eigentlich nur dazu dient, Menschen zu verunsichern. Und wir haben ja das Problem heute schon, dass Menschen unreflektiert irgendwelche Nachrichten aus sozialen Netzwerken übernehmen und die ohne irgendwelche Plausibilitätsprüfung als wahr sehen. Und da sehe ich eigentlich die größere Gefahr, dass Menschen durch irgendwelche Nachrichten, die so ähnlich aussehen, auf ihrem Mobiltelefon dann verunsichert werden.
Das alles hört sich noch nach ziemlich viel Durcheinander und nach vielen Problemen an, die gelöst werden müssen. Wie sieht das die AG Kritis? Wird Cell Broadcast zu einem effektiven Mittel, um die Bevölkerung zu warnen, oder wird es vielleicht doch eher zu einem Rohrkrepierer?
Also Cell Broadcast wäre die beste Technik, um viele Menschen zu erreichen, denn die meisten Menschen haben nun mal ein Mobiltelefon. Und wenn man es richtig anstellt, machen andere Länder zum Beispiel die Niederlande und Litauen, die setzen sich bewusst über diese EU-Richtlinie hinweg und setzen die Alarmierungstechnik so um, dass auch alte Telefone erreicht werden. Und wenn die großen Mobiltelefonhersteller, sprich Apple und die Hersteller, die auf Google Android setzen, wenn die in die Pötte kommen und das zeitnah umsetzen auf ihren Telefonen über Updates, dann haben wir vielleicht eine Quote von 70% der Mobiltelefone, die Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen können. Und wenn dann die zuständigen Behörden, sprich das Innenministerium, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wenn die dann auch noch positiv dafür werben, liebe Leute, so kann ich das einstellen, das ist der Sinn, den wir haben, dann sind wir schon wesentlich besser aufgestellt, als wir das heute sind.
Das war Thomas Blind von der AG Kretis über die problematische Einführung von Cell Broadcasting in Deutschland. Und zwischenzeitlich hat die Bundesnetzagentur entschieden, dass Warnmeldungen der höchsten Stufe nicht nur mit vierstelligem Message-Code, wie von der EU vorgeschrieben, ausgestrahlt werden sollen, sondern, wie von der AG Kretis vorgeschlagen, parallel auch mit dreistelligem Message-Code, damit auch ältere Geräte grundsätzlich Cell-Broadcast-Warnmeldungen empfangen können.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95667.
Na, Knacki, hast du den Job nicht gekriegt?
Den Sommermärchenjob. Hab mich extra nicht beworben. Statt heimlicher FIFA-Millionen schweißte nur ein paar Silbertaler aus dem Safe. Und schwupp, bist dein guter Ruf als legendärer Panzerknacker für alle Zeiten ruiniert. Aber dein Name wird jetzt berühmt.
Meiner?
Digga, du wirst Jugendwort, Digga.
Klappe, Knacki. Jugendwort.
Okay, Digga. Ist der Papi lieber oder Opi?
Lass das, Knacki. Ich kenn dir doch. Du brütest doch schon wieder irgendwas.
Api-Opi.
Was?
Api. Besser Opi-Apis, verstehst du? Oder Omi-Apis, wenn du willst. Rentner-Apis, das Tor zur Welt.
Schon verstanden, Knacki. Ich will keine Rentner-Apis. Ich will moderne, schnelle und sichere Schnittstellen. Tor zur Welt. Wohl eher der Tor zur Welt, wer sowas drinnen lässt. Was willst du mit dem unsicheren Kram?
Meine Stromrechnung verschönern zum Beispiel.
Dein Zähler ist doch intelligent, oder?
Noch nicht, aber wenn, muss sich der neue Zähler ja rentieren.
Wenn er intelligent ist, ist er doch sparsam.
Aber doch nicht für mich, Dicker. Wenn der alte Dumme dranbleibt, den noch jemand ablesen muss, zahle ich 8,50 im Jahr. Mit einem neuen Intelligenten geht's hoch bis zu 200 Euronen. Ist doch irre. Müsste doch genau umgekehrt sein, Dicker.
Nee, Knacki, das Intelligente ist doch die Abzocke. Das merkst du doch nur, weil es plötzlich so teuer wird. Druckst du nicht schon ewig mit eigenem Papier analoge Formulare für dein intelligentes Rathaus aus, wohin du sie unterschrieben zurückbringen musst, damit dort Leute, die auch du finanzierst, diese Formulare fürs Digitalisieren abtippen?
Deswegen gleiche ich das ja aus, Dicker, solange es geht. Ich habe mir von TikTok das Schnüffelprogramm abgeguckt, das ich TikTok wohl von Pegasus abguckte. Jetzt gucken sie alle dumm, weil die ollen, dummen Industriesteuerungen nicht gucken können, von wem sie Befehle kriegen. Sind ja auch schon Rentner.
Innen, Knacki, Rentner, innen. Wäre schön, wenn auch du mal zeitgemäß sprichst.
Natürlich innen, Opi. Nur innen, wenn man sie drin lässt, können sich Api, Rentiere, rentieren.
Boah. Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
TikTok soll über seinen Browser spionieren können. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der chinesische Kurzvideodienst TikTok bietet in seiner App für iPhones einen integrierten Internetbrowser. Nach Erkenntnissen des Sicherheitsforschers Felix Krause könnte dieser für Spionagezwecke genutzt werden. In jede Website, die im Browser innerhalb der TikTok-App geladen wird, werde zusätzlicher JavaScript-Code injiziert. Über diesen sei es potenziell möglich, Aktivitäten wie Tastatureingaben, das Anklicken von Links und vieles mehr mitzulesen, so Krause. TikTok teilte in einem Statement mit, man nutze den Code nur für Problembehebungen und Geschwindigkeitsmessungen.
Google hat einen Rekord-DDoS-Angriff blockiert.
Bei dem Cyberangriff, der Anfang Juni auf einen Kunden der Google Cloud-Plattform zielte, wurden über ein Bot-Netzwerk in der Spitze bis zu 46 Millionen HTTPS-Anfragen pro Sekunde geschickt. Das ist ein neuer Rekord für diese Form von Cyberangriffen. Google konnte den Angriff nach eigenen Angaben abwehren.
Nach einem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie wächst die Computerspielbranche nun deutlich langsamer.
Das geht aus Zahlen des Branchenverbandes Game und der Marktforscher GfK und Data AI hervor. Demnach setzten die Unternehmen der Computerspielebranche in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 rund 4,5 Milliarden Euro um. Das sind etwa 2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2021 waren die Umsätze im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 noch deutlich kräftiger gestiegen.
WhatsApp gibt es jetzt als echte Windows-App.
Wer den Messenger WhatsApp auch auf seinem PC mit Windows als Betriebssystem nutzen wollte, musste dafür bislang eine Webversion von WhatsApp aufrufen und diese mit seinem Smartphone koppeln. Neuerdings gibt es WhatsApp auch als eigenständige Windows-App. Laut Angaben von WhatsApp soll sie schneller und stabiler sein als die Webversion. Vor allem aber können Nachrichten dort auch eingehen, wenn das Smartphone offline ist. Die App funktioniert eigenständig.
Google veröffentlicht Android 13.
Die neue Version des Betriebssystems für Smartphones und Tablets bietet nach Angaben von Google vor allem neue Sicherheitsfunktionen. Zum Beispiel wird die Zwischenablage künftig automatisch nach einer gewissen Zeit gelöscht, wenn sicherheitsrelevante Daten wie Telefonnummern, Anmeldekennungen oder Adressen kopiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, nur bestimmte Fotos und Videos für andere Apps freizugeben. Auch die Mehrsprachigkeit wird verbessert. Nutzer können bei Bedarf einzelnen Apps eine andere Sprache zuweisen als die Systemsprache.
Bei Angriffen auf Blockchain-Plattformen wurden in diesem Jahr bereits fast 2 Milliarden US-Dollar gestohlen.
Das geht aus Daten der auf Blockchains spezialisierten Sicherheitsfirma Slowmist hervor. In einem Bericht führt sie allein für das erste Halbjahr dieses Jahres 187 Sicherheitsvorfälle auf. Die Schäden daraus summieren sich auf mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2021 hatte die Schadenssumme bei 1,2 Milliarden US-Dollar gelegen. Die größten Schäden entstanden laut dem Bericht bei Angriffen auf Anbieter von Cross-Chain-Protokollen. Über diese können Werte aus einer Chain in einer anderen nutzbar gemacht werden.
Sternzeit, 20. August. Jeff Koons uralte Idee der Mondkunst. Jeweils 64 kleine Kugeln zeigen verschiedene Mondphasen, von der Erde und vom Weltraum aus gesehen. Eine weitere stellt einen verfinsterten Mond dar. Gemeinsam ergeben sie das Kunstwerk Moon Phases. Der US-Amerikaner Jeff Koons will die Minikugeln, zusammengepackt in einem Würfel mit rund 15 cm Kantenlänge, auf dem Mond deponieren lassen. Die Mondphasen sollen mit Hilfe der Start-up-Firma Intuitive Machines in den lunaren Staub gelangen. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr die erste kommerzielle Frachtmission von Cape Canaveral aus starten. Sammler können virtuelle Besitzzertifikate an dem Kunstwerk erwerben. Die Skulptur darf man aber nicht abholen und ins irdische Wohnzimmer stellen. Dann wäre es auch keine Mondkunst mehr. Damit nicht der Verdacht aufkommt, ein Künstler setze auf Mondpreise, sollen die Erlöse an Ärzte ohne Grenzen gehen. Neu ist die Idee von Jeff Koons nicht. Es gibt Gerüchte, eine unter anderem von Andy Warhol verzierte Minikachel sei auf den Mond gelangt. Der Brite Sasha Jeffrey möchte ebenfalls noch in diesem Jahr seine Gravur »We Rise Together« auf den Mond schießen. Ein Kunstwerk gibt es dort oben ganz sicher. Die Besatzung von Apollo 15 legte die wenige Zentimeter große Skulptur »Gefallener Astronaut« des Belgiers Paul von Hooydonk in den Staub, zur Erinnerung an die verunglückten Astronauten. Dies geschah zunächst ohne PR-Rummel, ganz heimlich, aber später wollte der Künstler Kopien verkaufen, sehr zum Ärger von NASA und Apollo-Besatzung.
Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Brauchen wir noch Corona-Regeln? Sie wird gleich bei Streitkultur diskutiert um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.